Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und solchen Autoren wie Sascha Mariana Salzmann und James Bridle. Die eine sitzt in ihrer Berliner Wohnung fest, der andere auf einer griechischen Insel. Beide entdecken gerade ein neues Gefühl: Solidarität.
Fazit.
Kunstpause.
Unter diesem Titel treffen wir kreative Menschen, die gerade zwangsweise eine Pause machen müssen und sie dennoch versuchen zu nutzen. Heute zum Beispiel hätte die junge, renommierte Berliner Autorin Sascha Mariana Salzmann den Kunstpreis des Landes Berlin bekommen in einer feierlichen Zeremonie. Sie schreibt Prosa vor allem, aber auch sehr viele Arbeiten für das Theater. Damit ist sie vor allem bekannt geworden. Und der Preis ist Anlass für uns, hier anzurufen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Heute sollte ja dieser Preis eigentlich verliehen werden. Wie fühlt sich so ein Preis ohne Verleihung an?
Immer noch nach einer Auszeichnung. Aber sehen Sie, ich bin ja froh, dass die Verleihung abgesagt worden ist, weil das ist einfach den Umständen entsprechend die einzige Lösung, damit umzugehen. Und ich glaube, es wäre auch ein falsches Zeichen, irgendwas anderes zu versuchen. Es ist jetzt einfach nicht primär wichtig, ob wir uns alle in Räumen treffen, wo wir uns gegenseitig feiern, sondern solidarisch sind mit Leuten, die gerade gar nicht auf die Straße gehen können oder ganz andere Hilfe brauchen. Insofern, ich traue der Verleihung jetzt weniger nach. Ich bin geschockt über die Situation, aber das hat weniger mit meiner Auszeichnung zu tun.
Wie sehen Ihre Tage im Moment aus?
Wenn ich ehrlich bin, genauso wie vorher auch. Ich arbeite von zu Hause aus. Das heißt, ich bin keiner der Betroffenen, die jetzt sich auf Homeoffice umstellen müssen. Ich gehe per se, wenn ich nur rausgehe, nur für Besorgungen und alleine raus. Versuche jetzt allerdings Leuten zu helfen, die das so privilegiert wie ich nicht einrichten können. Und ich schreibe an meinem neuen Roman.
Können Sie uns schon was verraten über diesen Roman, über diesen neuen Roman?
Nur, dass ich ihn schreibe.
Schade. Aber man soll nicht zu früh reden, ne? Über bestimmte Werke, oder?
Zumindest nicht mit der Presse.
Mit wem reden Sie denn dann? Haben Sie jetzt viel Zeit, mit Menschen zu reden über Ihr Schaffen?
Ja, tatsächlich, weil ich glaube, für ganz viele Leute, die jetzt zu Hause sitzen, ist es auch eine Möglichkeit, nicht verrückt zu werden, sich über Kunst auszutauschen, weil Kunst findet natürlich im öffentlichen Leben statt, aber die Auseinandersetzung mit Kunst ist ja auch oft danach und in Zweier- oder in Dreiergrüppchen, in kleinen Gesprächen und in einer intimen Situation. Das heißt, wenn man zum Beispiel Texte austauscht, kann es eine Möglichkeit sein, sich jetzt ruhig zu halten und nicht in Panik zu verfallen. Man kann über Bücher, die man liest, sprechen, natürlich über Filme, die man schaut, die Musik, die gerade auf den Markt kommt. Also ich glaube, dass Kunst über die öffentlichen Räume hinaus noch eine große Wirksamkeit, eine wichtige Heilwirkung jetzt haben könnte.
Also eine heilende Wirkung, ja, vielleicht auch Trost, oder? Ist es so was Tröstliches jetzt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, sie auch wahrzunehmen, sie zuzulassen?
Ja, wissen Sie, das war für mich eigentlich schon immer so, Corona hin oder her. Ich bin mit Kunst als Beruhigungsmittel aufgewachsen, tatsächlich überhaupt nicht als etwas, wodurch man sich profiliert, sondern Bücher haben mich immer beruhigt, schon als Kind. Theater hat mich beruhigt, als ich in der Schule nicht klarkam. Ich glaube, ich gehöre zu den Glücklichen, die einen Film schauen können. Danach ist die Welt ein bisschen besser.
Schauen Sie etwas oder lesen Sie etwas oder hören Sie etwas, was Sie vielleicht vor dieser Viruskrise nicht wahrgenommen hätten?
Nein, tatsächlich nicht, aber ich mache es jetzt anders oder ich organisiere es jetzt anders, weil ich die Hälfte meiner Tage damit verbringe, Leute abzutelefonieren, die jetzt psychische Hilfe brauchen, also einfach Unterstützung. Und insofern sind meine Tagesabläufe anders und alles, was ich lese, davon gehe ich jetzt aus, dass ich das anderen erzählen werde, um einfach auch Geschichten weiterzutragen. Ich glaube, Geschichten haben ja deswegen auch überlebt, also noch länger als das Medium Buch überhaupt existiert oder das Theater, haben ja Geschichten, also die oralen Geschichten überlebt. Und ich glaube, das ist etwas, woran wir uns jetzt gut festhangeln können. Und insofern weiß ich, wenn ich jetzt Kunst rezipiere, ich werde davon Freundinnen erzählen und das ist nochmal was anderes als vorher, klar.
Was sind das für Gespräche?
Naja, ich meine, viele von meinen Freundinnen sind alleinerziehende Mütter. Und die sind nicht in Deutschland, die sind in Ländern, wo gerade Quarantäne ist, also beziehungsweise Ausgangssperre. Das heißt, die sind mit ihren kleinen Kindern allein zu Hause und versuchen zu arbeiten. Und das sind natürlich sehr prekäre, sehr heikle Situationen. Und das können Gespräche sein von, was kann ich dir hier aus Deutschland schicken, um dir gute Laune zu machen? Hast du die und die Komödie schon gesehen? Also tatsächlich etwas sehr Praktisches. Und mit Leuten in Berlin, die privilegierter sind, die sich mehr leisten können, rede ich natürlich über Verlegung von Veranstaltungen, die wir vorhatten, die wir politisch für relevant halten und überlegen, was sind eigentlich pietätsvolle Zeichen jetzt der Bevölkerung gegenüber, die im Grunde genommen immer noch auf Kultur hofft.
Was kann man denn als Künstler, als Künstlerin jetzt Besonderes tun?
Also sich erstmal als Mitbürgerin verstehen und nicht als Ego-Shooter, sich nicht auf das Thema zu stürzen und überlegen, welchen geilen Text man jetzt gerade online posten will dazu, sondern ich glaube, Kunst kommt ja zumindest aus dem Wunsch zu kommunizieren heraus. Und wenn man jetzt sagt, ich bin Künstlerin, dann könnte man auch sagen, Teil dieser Kunst ist, sich mit den anderen zu verbinden und Schönes zu schenken oder Beruhigung zu schenken. Das ist auch Kunst.
Das kann was ganz Simples, Menschliches, Humanistisches, Soziales sein im Alltag. Das muss nicht etwas Ästhetisches sein.
Das ist ästhetisch. Es widerspricht dem gar nicht. Also ich glaube, ästhetische Qualität ist etwas, was hinterfragt immer da sein sollte. Also mir geht es gar nicht so sehr um psychologische Beratung. Die könnten zum Beispiel Künstlerinnen gar nicht leisten. Dafür haben sie nicht die Ausbildung. Aber ich glaube, dadurch, dass Künstlerinnen ästhetisch wertvolle Werke weitertragen, sie kommunizieren, sie von mir aus vorsingen oder aufschreiben und weiterschicken, ja, das ist quasi ihr Beitrag an die Welt und die sollten das auch, glaube ich, sehr ernst nehmen. Also man sieht es ja an anderen Autorinnen, die in Extremsituationen sehr schöne Werke vorgebracht haben, Leute wie James Baldwin oder Audre Lorde oder Toni Morrison. Wenn Sie sich diese Autorinnen anschauen, die lebten als Menschen, die sie waren, in extremen Bedingungen, unter extremer Gefahr und haben ästhetisch sehr hohe qualitative Werke hervorgebracht. Das heißt nicht, dass das eine Kunst ist und schön und gehört in die Galerie und das andere ist Sozialarbeit. Ich glaube, es geht beides zusammen.
Werden wir denn dann, wenn das irgendwann mal vorbei sein wird, diese außergewöhnliche Situation, werden wir dann auch eine andere Kunst erleben, eine andere Herangehensweise an all die Themen, die uns bisher beschäftigt haben und die im Moment so weit wegwirken?
Ich glaube, dass wir eine Chance haben, aus dieser Krise etwas zu lernen, was tatsächlich mit Solidarität zu tun hat. Und das muss sich auf die Kunst auswirken, zum Beispiel die Absicherung der Künstlerin, damit jetzt ganz viele, die brotlos sind, weil sie von Auftritten leben, damit sie nie wieder in so eine prekäre Situation reinrutschen. Das könnte man lernen. Mhm. Was man für die Bühnen und für die Werke daraus lernt, das weiß ich nicht, weil Kunst sich immer mit Extremsituationen auseinandersetzen sollte. Die ist ja im Grunde genommen da, um Zeugin zu sein von Extremsituationen. Die können aber auch privater Natur sein. Die müssen jetzt gar nicht so politische Umbrüche oder humanitäre Katastrophen abbilden. Ich glaube aber, dass die Welt sich wirklich verändern wird, nicht konträr. Und ich glaube, dass die Gier nicht aufhaltsam ist, auch durch diese furchtbare Corona-Krise nicht. Aber zumindest haben wir einen furchtbaren Präzedenzfall, an dem wir diskutieren können, wie wir miteinander leben wollen und ob dieser neoliberale Schub, den wir immer wieder vorantreiben und den die Kunst auch immer wieder vorantreibt, wirklich wollen und können an dieser Situation, in der wir heute stecken, belegen, warum das eigentlich nicht geht.
Das heißt was? Das heißt, wir könnten daraus nach dieser Krise solidarischer hervorgehen?
Ja, wir könnten über gesetzlichen Mindestlohn für alle sprechen. Wir können darüber sprechen, dass die Argumentationskette nicht sein kann, wenn ich gesund und stark und in meinen 30ern bin, dann ist es egal, was draußen passiert. Wir können darüber sprechen, dass alle Leute, die sonst neoliberal unterwegs sind, die FDP und AfD und bestimmte Teile von CDU wählen und wollen, weil sie sagen, die Wirtschaft steht über den Menschen, denn die Wirtschaft speist den Menschen, dass diese Leute gerade ihre Theorien ad absurdum geführt sehen. Und dass im Grunde genommen jetzt diejenigen überleben, die nicht von der Wirtschaft so abhängig sind, vor allem von dem Konsum. Es ist ja interessant, dass wir in einer Wirtschaftsform leben, die so auf Konsum aufgebaut ist, dass alles runtergefahren wird, sobald die Leute nicht mehr zu H&M und Dussmann strömen können. Das ist doch interessant. Und man könnte daraus lernen. Man könnte zum Beispiel auch kleinere Läden stärken. Man könnte auch sagen, die Nachbarschaft muss so gestärkt sein, dass in jeder Epidemie, die ausbricht, weil Corona wird nicht die letzte sein, sind wir automatisch vernetzt und wissen, wen wir um Hilfe fragen.
Sascha Marianne Salzmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, danke Ihnen.
Die Kunstpreisträgerin in Berlin. Heute also sollte dieser Kunstpreis verliehen werden, aber das wurde natürlich nicht in der klassischen Form angesichts der Lage. Und bleiben Sie gesund, bitte.
Ja, danke Sie auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und noch was sollte heute Abend in Berlin passieren. Im Hau, im Hebbel am Ufer, sollte ein Festival eröffnen unter dem Titel Spy on Me, in dem sich Künstler, Künstlerinnen mit der digitalen Gegenwart auseinandersetzen sollten. Und das tun sie auch, nur eben jetzt komplett digital. Im Stream auf der Seite des Hau. Morgen wird das Festival dann tatsächlich von einem Mann eröffnet, der Furore gemacht hat mit einem Buch, das hieß New Dark Age, Technology and the End of the Future. Also Technologie und das Ende der Zukunft. Und darin setzt er sich sehr kritisch mit der Macht der Algorithmen auseinander. James Bridle, ich habe ihn vorhin bei Skype erreicht.
My pleasure. Thanks for calling.
Sie sind auf einer griechischen Insel. Was machen Sie da?
Hier wohne ich schon seit ein paar Jahren, im Moment in Isolation.
Ist das ein guter Ort für Sie im Moment?
Ich kann mich glücklich schätzen, dort isoliert zu sein, wo die Natur schön ist und der Himmel blau. Anderen geht es viel schlechter.
Denn Sie sind ja damit auch nah einem Konflikt, der plötzlich komplett in den Hintergrund geraten ist, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, nämlich die Situation der Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze. Inwieweit nehmen Sie das wahr von Ihrer Insel?
Diese Krise geht ja schon sehr lange. Griechenland ist besonders betroffen von den Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre.
Inwieweit betrifft Sie die Situation auf Ihrer Insel? Auch einige Inseln sind ja durchaus betroffen von der Flüchtlingssituation.
Meine Insel hier ist nicht betroffen. Sie ist nahe an Athen, sehr weit zur Grenze. Aber für andere Inseln näher an der Türkei ist das ein großes Thema. Interessant dabei, Flüchtlingsbewegungen sind Teil des kollektiven Gedächtnisses, eine Art Social Memory. Schon vor 100 Jahren gab es hier viele Fluchtbewegungen in beide Richtungen. Und so erkläre ich mir auch die immer noch weit verbreitete Solidarität mit den Geflüchteten, trotz eigener Probleme. Auch wenn es natürlich Gegenbewegungen von rechter Seite gibt.
Dennoch haben wir auch erlebt, jetzt zumindest bei der Verschärfung der Lage der Geflüchteten da an der griechisch-türkischen Grenze, auch viel Ablehnung durch Griechen und Griechinnen, durch die Bewohner von Inseln, von Grenzgebieten. Hat sich da eine Stimmung auch gewandelt, die eher vor ein paar Monaten, Jahren vielleicht noch positiv war, jetzt eher zum Ablehnenden, zum Negativen, was die Geflüchteten angeht?
Ja, die nationalistische Gegenbewegung wird stärker. Wir werden sehen, wie sich die Lage angesichts der Viruskrise verändert. Aber man muss sich nur vorstellen, wie es gerade jetzt ist, als Flüchtling in einem Lager oder als Obdachloser.
Nur mal kurz auf Ihre Insel zurückzukommen, ist das vielleicht auch ein guter Ort im Moment, sich zu isolieren? Das ist ja genau die Botschaft, die wir ja immer wieder hören, dass wir uns isolieren müssen, dass wir uns entfernen müssen von Menschen in dieser Gesundheitskrise. Ist es auch diesbezüglich für Sie ein Ort, wo Sie sich sicher fühlen?
Hier auf der Insel ist es schön, aber mir ist es wichtig zu sagen, dass jede Art der Isolation jetzt ein Akt der Solidarität ist. Damit schützen wir die Schwachen. Indem wir Gesunde und Jüngere gesund bleiben, sichern wir auch die Gesundheit der anderen. Die andere Seite der Isolation ist die Solidarität. Das dürfen wir nicht vergessen.
Aber das widerspricht doch eigentlich unserem Wesen, oder? Also wir sollen solidarisch sein, indem wir uns von den anderen Menschen entfernen. Das ist ja fast unmöglich.
Ja, das ist ein Paradox. Wir werden beweisen müssen, dass wir das aushalten.
Und nun sind Sie ja als jemand bekannt, der durchaus sehr skeptisch ist gegenüber dem digitalen Zeitalter. Das haben Sie auch gezeigt in diversen Veröffentlichungen und haben auch davor gewarnt, dass eben gerade Algorithmen auch eine Art schon Verwüstung unseres Denksystems anrichten könnten, dass wir uns alle abhängig machen vom Netz, aufhören, selbstständig zu denken. Und jetzt plötzlich ist dieses digitale Zeitalter vielleicht ja fast so eine Art Rettungsanker in so einer außergewöhnlichen Zeit, wo wir eben die normalen sozialen Kontakte, die normalen Begegnungen so auf ein Minimum reduzieren müssen und viel auch die Arbeitswelt, die Kulturwelt, auch die Familien ins Digitale wechseln. Ändern Sie auch Ihre Perspektive jetzt auf das digitale Zeitalter?
Meine Kritik am digitalen Zeitalter war nie auf die Technologie bezogen, sondern auf die Machtverteilung durch Technologie. Gerade jetzt in der Viruskrise können wir besser verstehen, wie das Digitale funktioniert und wie wir es besser für uns nutzen können. Wir verstehen gerade, wie wichtig es für unser Überleben ist. Und das heißt für mich, wir müssen die Netzwerke in unserem Interesse umgestalten. Facebook zum Beispiel ist eine entscheidende Quelle in dieser Krise.
Das heißt, diese Lage jetzt, diese Krise könnte zu dem dann doch wieder führen, von dem ja vor 20 Jahren so viele geträumt haben, nämlich das Netz als Demokratisierungsmaschine, als ein Ort, wo Menschen sich tatsächlich auch ohne kommerzielle Interessen miteinander verbinden können, wo sie sich näher kommen können, wo sie sich austauschen können. Ist das so eine Rückkehr zu den ursprünglichen Ideen?
Das Internet hat bewiesen, es ist bei weitem keine magische Demokratiemaschine. Aber gerade jetzt, in dieser Krise, sollten wir die Gelegenheit nutzen, das Netz besser zu machen.
Heißt das auch, dass Sie Bürgerinnen und Bürger, Nutzer, Nutzerinnen dazu auffordern, sich das Internet zurückzuholen?
Na klar, jederzeit. Aber das Internet gehörte noch nie den Bürgern. Es gehörte schon immer den Konzernen. Inzwischen ist das gefährlich für unsere Gesellschaft geworden. Aber wir können das ändern. Etwa indem wir Open Source nutzen, also Codes, die für alle zugänglich sind. Oder Peer-to-Peer-Systeme, also die direkte, unabhängige Kommunikation zwischen zwei Nutzern. Wir müssen diese Tools lernen und sie nutzen. Dazu braucht es Zeit und den Willen dazu. So bekommen wir ein viel nützlicheres und besseres Netzwerk.
Und wie sollten diese Netzwerke aussehen?
Wir beide reden über Skype, ein Produkt von Microsoft. Unser Gespräch funktioniert nur über deren Computer. Das gibt ihnen Macht. Wir könnten aber andere Kanäle nutzen, verschlüsselte Kanäle. Das verringert deren Macht und vergrößert unsere. Oder wir nehmen eine Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen unseren beiden Computern.
That's the power of using these technologies differently for our own benefit.
James Bridle, ich danke Ihnen sehr. Wie werden Sie die nächsten Tagen und Wochen verbringen? Sie werden sich vermutlich gar nicht von Ihrer Insel wegbewegen können.
Luckily I'm a writer and so I'm rather used to these conditions.
Zum Glück bin ich ein Schriftsteller. Ich tue das, was ich immer tue. Ich schreibe Dinge auf eine Seite.
Put words on a page in a room on my own for a good while longer yet.
Then thanks so much and have fun with that.
My absolute pleasure and all best to you and all health to everyone.
Yes, to you too. Morgen wird also das Festival Spy on Me über künstlerische Positionen in der digitalen Welt eröffnet, online.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was haben wir gerade von dem Autor James Bridle gehört, der morgen also online im Berliner Hau zu erleben ist? Wir müssen gerade jetzt das Netz neu erfinden oder es gerade jetzt auch künstlerisch nutzen. Viel mehr als zuvor. Das ist die Devise. Auch für die legendäre Berliner Clubszene. Die hat wie so viele ein massives wirtschaftliches Problem. Aber das ist nicht der einzige Grund, DJ-Sets zu streamen. Man will auch einfach sichtbar bleiben. Gerd Brendel hat sich heute die Premiere bei sich zu Hause angeschaut. Die kam aus dem Watergate.
Wow. Es ist 7 Uhr. Ja, eigentlich für mich früher Abend. Eine Zeit, wo ich, wenn ich ausgehe, meinen Vorabendschlaf halte. Und es läuft auf meinem Rechner United Restream. Eine Live-Übertragung der Frau, der DJ, die da jetzt zu sehen ist, die Musik macht. Ich bin bei mir zu Hause, in meinem Wohnzimmer. Ich bin einer vermutlich wenigen User im Stream, der eigentlich die beste Ausstattung für eine Party zu Hause hat. Irgendwann haben mir meine Freunde, weil sie ihr Geburtstag feiern durften, eine Disco-Kugel geschenkt. Die dreht sich jetzt gerade. Aber gibt es etwas Traurigeres als eine sich in einem leeren Raum drehende Disco-Kugel zu einem Online-Stream eines DJs, der in einem leeren Club auflegt? Ah, aber ich habe ja noch einen Balkon. Viele Menschen in ihren Wohnungen, leuchtende Fenster. Und da im ersten Stock sehe ich im Fernsehen die Bundeskanzlerin. Ob die jetzt wohl auch lieber mit anderen tanzen würde? Eigentlich wäre das doch die ideale Lösung. Sich zu diesem Livestream mit den Nachbarn verabreden, die Lautsprecherboxen ans offene Fenster stellen und auf die Balkone und dann wenigstens aus der Entfernung miteinander tanzen. Moment, gerade hat der DJ gewechselt. Der liegt übrigens sehr passend mit einer Commedia dell'arte Maske auf, wie sie die Pest-Dottores trugen. In United We Stream geht es darum, dass Berliner Clubs, die jetzt geschlossen sind, irgendwie Geld bekommen. Eine der Hauptausgaben dieser Clubs sind die Mieten. Und ich frage mich, wieso eigentlich niemand davon redet, dass diese Investoren, diese Immobilienbesitzer vielleicht mal einen Monat auf ihre Miete verzichten könnten. Das ist mein Freund Moa. Hey Moa, sehr schön. Sollen wir uns jetzt küssen oder nicht? Okay, thank you.
If, honestly, we're probably already infected.
Ja, also du willst dir die Hände waschen. Das ist total, das ist klug. Das ist sehr klug. Das ist mein Freund Moa. Der kommt aus Brasilien, hat hier seinen Freund geheiratet und ist eigentlich jedes Wochenende in Berliner Clubs unterwegs. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Aber und wie findest du das jetzt hier?
Ich finde die Idee schön. Wir sind alle zu Hause.
Also guckst du dir das jetzt an? Mit deinem Freund zu Hause?
Ja, ja. Vielleicht, ja. Aber ich vermisse die Leute. Ja, natürlich.
Ja, die Leute vermisse ich natürlich auch. Ja. Das ist, es gibt.
Ja, am Feierabend. Ja, ich denke, das geht. Ja.
So wie früher alte Menschen sich zusammengehockt haben und sich erinnert haben. So irgendwie. Weißt du noch, damals?
Era uma vez. Das heißt, es war einmal.
Und dann setzt sich Moa an mein altes Klavier und improvisiert.
United We Stream, so heißt die Aktion, die vor Ort bei Gerd Brendel zu Hause unserem Reporter auch nochmal analog unterstützt wird mit dem Klavier. Und Sie finden diese Aktion im Netz, genau mit diesem Stichwort. Immer 19 Uhr geht es los, es wird gestreamt, es gibt auch Diskussionen zur Clubkultur. 19 Uhr fällt mir gerade auf, eine sehr untypische Clubzeit. Aber vielleicht finden sich da eben auch noch viele andere, die sonst nicht unbedingt in Clubs gehen. Morgen geht es in den Tresor in Berlin und alle Einnahmen dieser Streams fließen in einen Rettungsfonds, mit dem Clubs unterstützt werden, damit wir also auch nach dieser Zeit wieder tanzen gehen können in einer der berühmtesten Clubszenen der Welt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Weltweit dürfen rund die Hälfte aller Schüler und Studenten als Folge der Corona-Pandemie nicht in ihre Lehreinrichtungen gehen. Insgesamt sind 850 Millionen junge Menschen betroffen. Das teilte die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO in Paris mit. In 102 Staaten sind landesweit die Schulen und Universitäten geschlossen. Die UNESCO geht von weiteren Schließungen aus und sprach von einer beispiellosen Herausforderung für die Bildungssysteme. Die Organisation wies darauf hin, dass viele Einrichtungen die Wissensvermittlung nun online gestalteten. Auch würden Radio- und Fernsehprogramme für Schüler und Studenten ausgestrahlt. Der Eurovision Song Contest in Rotterdam wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das teilten die Organisatoren mit. Man bedauere es sehr, die Absage bekannt geben zu müssen, hieß es in einer Erklärung. Es sei unmöglich, mit der Live-Veranstaltung wie geplant fortzufahren. Das Finale sollte am 16. Mai stattfinden. Als deutscher Starter war der aus Slowenien stammende 22-jährige Ben Dolic mit dem Lied Violent Thing nominiert. Der Unterhaltungskoordinator der ARD, Thomas Schreiber, zeigte Verständnis für die Entscheidung.
Die Entscheidung war alternativlos. Kein Mensch weiß, wie die Pandemie sich weiterentwickelt. Es gibt ganz viele Beschränkungen in der Reisefreiheit. Wer weiß, wie einzelne Länder sich entwickeln, wie die Situation dort sein wird. Wenn die Gesellschaft so davon betroffen ist, dann kann der ESC davon nicht betroffen sein. Interessant ist die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ob es gelingt, den ESC 2021 in Rotterdam stattfinden zu lassen, da habe ich großes Vertrauen, dass die ihr Bestes geben.
Da wegen der Corona-Krise Kinos geschlossen sind, gehen Verleiher neue Wege. Manche Rechteinhaber hätten angekündigt, neue Filme parallel über Streaming-Dienste zur kostenpflichtigen Leihe anzubieten. Das sagte der Chefredakteur des Portals Filmdienst.de, Josef Lederle. In den USA will laut Medienberichten NBC Universal als erster Anbieter einen solchen Schritt gehen. Aktuelle Filme wie Der Unsichtbare, The Hunt und Emma sollen demnach in absehbarer Zeit abrufbar sein. Die meisten Filmverleiher verschieben momentan die lang geplanten Starttermine ihrer Filme. Ob Universal in Deutschland und Europa die Produktionen auch online zugänglich machen wird, ist laut Lederle unklar. Wenige Tage nach dem Theatertreffen in Berlin sind auch die Mülheimer Theatertage abgesagt worden. Das Festival Stücke 2020 sollte am 16. Mai beginnen und bis zum 6. Juni dauern. Die Eindämmung des Virus habe oberste Priorität, teilten die Organisatoren mit. Außerdem fehle für die weiteren Vorbereitungen des Festivals in der jetzigen Situation die erforderliche Planungssicherheit. Veranstalter des Festivals sind die Stadt Mülheim und das Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und es kommt einem ja schon wie aus einer anderen Zeit vor, dass Filme noch donnerstags in den Kinos starteten. Wo schauen wir gerade Filme? Online natürlich. Hartwig Tegeler hat zwei besondere ausgewählt. Der eine bei Netflix, Spencer Confidential von Peter Berg, und der andere bei verschiedenen Portalen zum Kaufen und zum Leihen, nämlich Curiosa von Lou Genet. Und genau darüber wollen wir reden erst einmal. Curiosa, worum geht's?
Also Curiosa ist die Geschichte einer Frau in der Belle Époque. Das ist ja die Zeitwechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert. Und da lebt diese Marie mit ihren zwei Schwestern zusammen, wartet quasi auf die Heirat und ist, und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern auch gesellschaftlich, als Frau in ein Korsett eingezwungen. Und diese Marie wird übrigens wunderbar gespielt von Noémie Merlant. Die war vor kurzem bei uns zu sehen in dem ebenfalls sehr, sehr schönen Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und Marie also bringt ihre soziale und sexuelle Situation, wir werden das jetzt gleich hören, sehr pointiert auf den Punkt.
Welch Komödie lässt man uns zu verheiratende Mädchen spielen? Wir sind wie Häuser, die zum Verkauf stehen und die vorher nicht vermietet werden dürfen. Wir dürfen uns besichtigen lassen, jedoch keinesfalls auf jeder Etage.
Tja, Häuser zum Verkauf. Marie heiratet Henri, den liebt sie nicht. Ob er sie liebt, lassen wir mal kurz beiseite. Und dann beginnt Marie, wie Sie eben sagten, über Jahre eine Affäre mit Pierre, der ist Lyriker und Fotograf. Sie haben eine leidenschaftliche Affäre und sie lässt sich immer wieder von ihm in erotischen Posen fotografieren. Also Marie will auf der einen Seite die Leidenschaft, die lebt sie auch. Sie will aber auch die Sicherheit in der Ehe. Und Curiosa ist auch ein Film über sexuell erotische Blicke, über Beziehung und eben diesen Widerspruch zwischen Leidenschaft und Sicherheit.
Das könnte man auf verschiedene Art erzählen. Also man könnte es mit puritanischen Codes erzählen, man kann es auch ganz entspannt tun. Also wie genau macht das der Film?
Ja, Sie deuten das ja genau an, mit den beiden Seiten, entweder Hollywood oder europäisches, ich sag mal einfach erotisches Kino. Und das Schöne an Curiosa ist eben, dass dieser Film, ich sage es mal vielleicht bisschen poetisch, wie eingewebt ist in einer Aura von Sinnlichkeit. Der Ausgangspunkt übrigens für Lou Genets Film ist eine historische Beziehung zwischen der französischen Schriftstellerin Marie de Renier und dem Lyriker Pierre Louis, der tatsächlich von ihr Fotos gemacht hat, die am Abspann des Films auch, sag ich mal, zitiert werden. Aber vor allem fällt auf die Selbstverständlichkeit, mit der die Schauspielerinnen und der Schauspieler Nils Schneider nackt vor der Kamera agieren. Das hat eben nichts Schamhaftes, nichts Obszönes oder Pornografisches, sondern es wirkt auch in diesem, wenn man so will, historischen Bildern, es hat was extrem Befreiendes. Und das Interessante ist auch, dass die Regisseurin immer wieder den männlichen Blick bricht. Also einmal gibt es eine Szene, da schnürt die halbnackte Marie den nackten Pierre in ein Korsett ein, was natürlich eine schöne Metapher ist. Also Rollentausch, auch Tausch der Fokussierung. Es ist ja so ein Satz, man sagt ja immer, Gewalt im Kino, gewalttätige Bilder, die sind in Ordnung, wenn sie Teil der Geschichte sind, wenn sie quasi die Geschichte vorantreiben. Und aus meiner Sicht gilt das Gleiche eben auch für das Bild einer nackten Vagina oder eines nackten Penis im Film, wenn sie die Geschichte vorantreiben. Und das ist in Curiosa so. Und was sehr interessant ist, auch nochmal im Kontrapunkt zu Hollywood, Lou Genet entwirft ein Frauenbild, das eben frei ist von diesem Klischee, das ja so geht. Die leidenschaftlich begehrende Frau wird in der Regel im Rahmen dieses Klischees oder restriktiven Frauenbildes einer Bestrafung zugeführt. Und das findet eben in Curiosa nicht statt. Und am Ende ist es, wenn ich das so sagen darf, ein Entwicklungsroman über eine Frau. Denn Marie wird das, was sie immer werden wollte, nämlich eine Schriftstellerin.
Also ab sofort zu haben als Video on Demand auf verschiedenen Plattformen. Was kann man sich kaufen oder auch leihen? Curiosa von Lou Genet. Und jetzt kommen wir zu dem Streamingdienst, der ja auch die größten Marktanteile hat, zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen Regionen, nämlich Netflix. Da gibt es ja einiges zu sehen. Vielleicht haben einige von uns auch schon das meiste auch schon geguckt in den letzten Tagen. Aber eine Empfehlung von Ihnen ist offenbar Spencer Confidential von Peter Berg. Und in der Hauptrolle, wie ich ihn jedenfalls finde, ein sehr kraftvoller Schauspieler, nämlich Mark Wahlberg.
Absolut, absolut kraftvoll. Also ich sage es jetzt mal, ein richtiger Mann. Und da möchte ich mal mit Verlaub sagen, der Unterschied zwischen Bruce Willis, der 1955 geboren wurde, der Actionheld der 1980er und 90er Jahre, und Mark Wahlberg, der ist 1971 geboren, was haben die beiden gemeinsam? In diesem Film, in dem sie nicht zusammen spielen, um das deutlich zu machen, da wirkt Mark Wahlberg tatsächlich ein bisschen wie Bruce Willis in dessen großen Die-Hard-Auftritten. Und von Desaster zu Desaster, die dieser Ex-Cop Spencer, den spielt nämlich Mark Wahlberg, wirkt er immer zerknitterterer und die blutigen Schrammen in seinem Gesicht, man hat das Gefühl, dass die wirklich echt sind, was natürlich Blödsinn sind. Die sind nicht echt, aber sie wirken so und sie werden nie weggenommen, sie sind den ganzen Film über da.
Und die Assoziation zu Die Hard, also Stirb langsam mit Bruce Willis, war die jetzt nur wegen dieser beiden Figuren oder auch was die Geschichte angeht bei Spencer Confidential?
Na, ich bin jetzt mal ganz nüchtern. Ich sage mal, die Geschichte ist nicht sehr originell, aber sie ist sehr effektiv inszeniert. Das ist ein Buddy-Movie, das ist ein Privatdetektiv, der Ex-Cop, ein schwarzer Kumpel, der ist Martial-Arts-Kämpfer, ein alter Boxpromoter, übrigens gespielt von Hollywood-Urgestein Alan Arkin, schöne Rolle. Und dazu eben die Story von korrupten Cops, Drogengangs und einem lukrativen Projekt. In Boston übrigens spielt der Film und Boston erscheint hier sehr schön in diesem Film. Also vor allen Dingen ist dies ein sehr physischer Actionfilm. Da wird geprügelt mit Fäusten, da fliegt man über, man nicht, sondern Mark Wahlberg, über Tische und Stühle. Und dieses verknautschte Private Eye Spencer hat einfach so einen ganz typischen Actionfilm, moralischen Kodex, der folgendermaßen geht.
Haben Sie die Polizei gerufen?
Nein, ich meine, wieso auch? Wahrscheinlich waren die es. Wieso tun Sie das alles?
Ich tue das, weil es das Richtige ist.
Weil es das Richtige ist und ein Mann muss machen, was ein Mann machen muss. So könnte man dieses Credo auch zusammenfassen. Also ich behaupte nicht, dass man damit im Leben übersteht, aber für 110 Minuten wuchtiges Actionkino funktioniert das schon ziemlich gut. So wie damals bei Bruce Willis, als er noch austeilte, aber vor allem ja, wie wir nach vielen Die Hard Filmen wissen, auch ziemlich einsteckte.
Hartwig Tegeler über zwei neue Filme online. Einmal Spencer Confidential von Peter Berg bei Netflix und Curiosa von Lou Genet. Entweder als DVD, kann man ja auch noch machen, oder eben zum Download. Unter anderem bei YouTube. Kostenpflichtig, versteht sich.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Museen sind auch geschlossen. Was aber nicht heißt, dass die Exponate unsichtbar bleiben. Jetzt heißt es, die digitalen Möglichkeiten nutzen und vielleicht sogar bei Gelegenheit gleich ordentlich ausbauen. Christiane Habermals hat sich umgehört.
Für die National Gallery in London war es besonders bitter. Erstmals war es gelungen, alle 6 Gemälde des Poesiezyklus des italienischen Renaissance-Malers Tizian in einer Ausstellung zusammenzubringen. Auch weil die private Wallace Collection nach 119 Jahren endlich zugestimmt hatte, ihr Tizian-Gemälde Perseus und Andromeda zu verleihen. Ein Traum wird wahr, so bewarb das Museum die spektakuläre Schau. Am Montag war Eröffnung. Doch ab morgen wird auch die National Gallery ihre Pforten wegen Corona schließen. Aus der Traum nach nur einer Woche. Noch schlimmer traf es die Berliner Staatsbibliothek mit ihrer großen Beethoven-Ausstellung zum 250. Geburtstag des Komponisten. Nur 3 Tage war die Ausstellung mit ihren kostbaren Handschriften und Partituren zu sehen, dann schloss Berlin alle Museen. Vor 2 Tagen haben wir die Originale wieder in die Tresore geräumt, erzählt die Sprecherin der Staatsbibliothek Jeanette Lambel. Die Enttäuschung bei den Kuratoren ist groß, Monate, ja jahrelange Arbeit ist für die Katz. Im Städtischen Museum Braunschweig fiel der Hammer für die lange vorbereitete Medici-Ausstellung vergangenes Wochenende, sogar am Eröffnungstag selbst.
Ja, es war ein bisschen gespenstisch, denn wir haben die Ausstellung komplett aufgebaut, die Beleuchtung ausgerichtet, dann haben wir mit dem Sammler aus den USA die Ausstellung angeschaut, mit der Presse den Rundgang gemacht. Und nachdem alles perfekt vorbereitet war, bis aufs letzte Schildchen bekamen wir die Nachricht, dass die Ausstellung und das gesamte Museum zu schließen seien.
Erzählt Museumsleiter Peter Joch. Und dabei habe man noch Glück gehabt, was die Leihgaben angeht. Die meisten der geliehenen Werke stammen von einer privaten Stiftung aus den USA. Sie können bis September in Braunschweig bleiben.
Aber ich habe von vielen Kollegen gehört, die eben temporäre Leihgaben haben, dass eben genau die Auszeit jetzt droht und man vielleicht sogar die Sachen ungesehen wieder zurückgeben muss.
Das Braunschweiger Museum will jetzt versuchen, seine ungesehene Medici-Ausstellungen wenigstens abzufilmen und als YouTube-Video ins Netz zu stellen. Und hofft, dass sie irgendwann doch noch reale Besucher haben wird. Was aber, wenn die Museen auf Monate, vielleicht sogar Jahre geschlossen bleiben müssen? Aus der Krise kann auch eine Chance erwachsen, die Digitalisierung jetzt verstärkt voranzutreiben. Nun schlägt die Stunde von Museum 4.0, von Museums-Apps und virtuellen Führungen. Und nicht jedes Haus ist da so gut aufgestellt, wie es jetzt nötig wäre. Bei den staatlichen Museen zu Berlin verweist man auf viele bereits bestehende digitale Angebote, vom Pergamonaltar in 3D, Internetrundgängen durch das Bode-Museum und die neue Nationalgalerie, die Google-App Arts and Culture mit ihren hochauflösenden digitalen Führungen durch Museumsinsel und Weltkulturerbe.
Sie kommen den Gemälden verrückterweise da näher, als sie es in der Realität jemals kommen können,
erklärt Kommunikationschefin Mechthild Kronenberg. Kein Ersatz fürs Original, aber wenigstens ein Trost in schweren Zeiten. Dennoch ist Kronenberg klar, dass mit Corona das Thema digitale Vermittlung noch einmal ganz neu gedacht werden muss.
Da werden wir als Museen weltweit noch mal gefordert sein, vielleicht auch unsere Konzepte noch mal anzupassen. Digitale Vermittlungs- und Kommunikationsformate werden sicherlich auch noch mal jetzt neu erfunden und verstärkt angeboten. Da sind wir alle gefordert, uns Gedanken zu machen und werden inhaltlich und technisch entsprechend nachrüsten müssen.
Digital nachrüsten wollen die Ausstellungsmacher auch im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Hier wird der Hannah-Arendt-Ausstellung hinterhergetrauert, die nächste Woche eröffnen sollte. Museumsdirektor Raphael Groß ist froh, dass wenigstens der Katalog schon erhältlich ist. Er verweist auf das umfangreiche Begleitprogramm zu den vergangenen Ausstellungen, das online abrufbar ist, darunter auch die 4 demokratischen Salons mit Gesine Schwan als Gastgeberin.
Etwa zum Thema demokratisch Wohnen, was vielleicht heute in Zeiten der Quarantäne oder mindestens der Androhung von Quarantäne uns wieder aktuell interessiert.
Er ist sich sicher, Inhalte von Museen bleiben auch in Zeiten von Corona wichtig. Und sollte es dafür noch eines Belegs bedürfen, das Objekt, das im Deutschen Historischen Museum in den letzten Tagen besonders oft abgerufen wurde, war eine mittelalterliche Pestmaske.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wenn Sie einverstanden sind, meandern wir zunächst durch die virusfreien Zonen der Feuilletons. Unter der Überschrift »Der Vulkan brodelt, das Magma des Unmuts steigt auf« fragt sich Thomas Assheuer in der Wochenzeitung Die Zeit, warum ehemalige DDR-Autoren wie Uwe Tellkamp die kritische Öffentlichkeit verachten. Tellkamp, der Autor des gefeierten Vorwenderromans »Der Turm«, publiziert mittlerweile »im geistigen Umfeld der völkischen Rechten«, wie Die Zeit betont. Folgt man Assheuer, liegt Tellkamps Entscheidung ein Macht- und Bedeutungsverlust zugrunde. Während in der DDR schon ein falsches Wort genügte, um das Regime zu erschüttern, hat sich der Liberalismus strukturell gegen ästhetische Wahrheiten abgedichtet. Der Kunsttheoretiker Boris Groys hat diesen Unterschied auf den Punkt gebracht. Während im Kapitalismus die Sprache nur eine Ware ist, die sich auf dem Markt behaupten muss, sei sie im Kommunismus das alles beherrschende Medium gewesen. Die grausamen Philosophenstaaten des Ostens, so Groys, bewachten die Sprache ihrer Bürger akribisch. Jeder Satz war von Gewicht, ganz anders als im Westen, wo zwar die Freiheit des Wortes gewährleistet war, aber um den Preis weitgehender Machtlosigkeit von Literatur und Philosophie. Ein Zitat von Boris Groys in einem Zeitartikel von Thomas Assheuer. Was im geistigen Osten Deutschlands los ist, dafür interessiert sich auch die Wochenzeitung Der Freitag. Tragischerweise scheint die ostdeutsche Identitätsfindung 30 Jahre nach der friedlichen Revolution das einzige Projekt, das von antagonistischen politischen Lagern gemeinsam betrieben wird, beobachten Fabian Bechtle und Leon Kahane. Es herrscht Konkurrenz darüber, wer die Deutungshoheit über den ostdeutschen Opfermythos hat. Den einen gilt Ostdeutschland als das deutschere Deutschland, den anderen als das solidarischere.
Das Ostdeutsche wird dabei von beiden als Antithese zum Westen beansprucht, heißt es im Freitag. Und im Westen? Im Westen Berlins liegt die Praxis von Peter Lutz, einem Zahnarzt mit einer klaren Ansage, die in der Tageszeitung Überschrift wurde. Es gibt keine schwulen Zähne, aber es gibt Patienten mit besonderen Bedürfnissen. Deshalb behandelt Lutz queere und HIV-positive Patienten, denen in anderen Praxen oft die Tür gewiesen wird. Näheres dazu in der Taz. Arzt, Praxis, positive Patienten. Wir haben ein Wortumfeld erreicht, in dem sich auch das aktuelle Virus tummelt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verweist die Psychologin Jule Specht auf eine Studie, die besagt, in einschneidend negativen Lebenssituationen geht es oft den Menschen besser, die schon vorher nicht glaubten, alles kontrollieren zu können. Heißt umgekehrt, die Corona-Krise macht möglicherweise den Ich-hab's-im-Griff-Typen am meisten zu schaffen. Soweit unsere Paraphrase. Jule Specht selbst äußert sich im FAZ-Interview leider umständlicher. Über erste Hilfe aus dem Kino denkt die Süddeutsche Zeitung nach. Ausgerechnet in der Viruskrise lechzen viele Menschen nach solchen Filmen. Klassiker wie Outbreak und Contagion haben Hochkonjunktur. Warum eigentlich? Kathleen Hildebrand benennt selbst einige Gründe, darunter die Angstlust, aber auch der Trost, der in fiktiv funktionierenden Rettungsmaßnahmen liegt. Weitere Antworten überlässt die SZ-Autorin der Kulturwissenschaftlerin Eva Horn. Horn erklärt die Wirkung katastrophischer Szenarien einerseits als alarmistisch. Sie weisen auf Gefahren hin, machen sie anschaulich und können so aktivieren, mindestens zum Händewaschen. Andererseits beschreibt sie sie mit dem Konzept der Interpassivität. Man delegiert durch die Fiktion eines Films oder eines Romans das Handeln an jemand anderen, einen Filmhelden wie den Familienvater, der die Seuche überlebt. Das Starren auf die Katastrophe, schreibt Horn, entlaste von der schwierigen Aufgabe, angesichts der Katastrophe zu handeln. Das war's. Bliebe zu hoffen, dass die Neue Zürcher Zeitung nicht komplett falsch liegt mit der forschenden These, am Ende wird alles besser.
Arno Zesek mit den gedruckten Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Bitte bleiben Sie gesund.